Hallo Mario.
Hallo, schön,
Oh.
schön wieder mal vor der Kamera zu sitzen.
Ja, wir haben hier einen besonderen Platz fürs Interview, nämlich dein oder euer Wohnmobil hat sich so ergeben. Mal schauen.
Genau. Ist sicherlich nicht alltäglich, oder? Dass so ein Interview in so einem Umfeld stattfindet, aber wie soll man sagen? Ist eigentlich alles da, was man im normalen Gebäude, im normalen Haus auch hat. Hier noch Platz, Dusche, Toilette, Badezimmer. Und warum soll man nicht mal so ein Heim auf Rädern auch für so ein Interview nutzen? Von daher, herzlich willkommen in unserem vorübergehenden rollenden Zuhause.
Ja, und hier passieren ja auch sonst schon mal Sachen drin, die nicht ganz so gewöhnlich für ein Wohnmobil sind. Also dass hier nämlich du, dass du hier Satsang gibst.
Richtig. Richtig, ja, sagen wir mal, es ist ja bei Facebook schon angeblich rumgegangen, da hat schon irgendjemand in irgendeiner Gruppe mal gefragt, so, was ist ein Satsang-Mobil? Und dann kamen unterschiedlichste Antworten, aber ganz viele waren von wegen, das ist das Wohnmobil von Mario Hirt und, also es scheint sich schon rumgesprochen zu haben. In der Tat wird dieses Auto hier nicht nur als Wohnmobil genutzt, sondern auch als mobiler Veranstaltungsort. Teilweise für Einzelgespräche, wenn Leute nicht in der Lage sind, zu mir oder zu uns zu kommen, aber eben auch so für die klassische Satsang-Abende oder so Tagesgeschichten, wo man einfach sagen, wir sitzen hier drin zusammen oder auch teilweise, wenn das Wetter mitspielt, sitzen wir eben draußen und gehen dann hier rein und hier sind schon manch, naja, nichtssagende Worte geflossen.
Nichtssagende Worte.
Nichtssagende Worte, genau. Weil eigentlich ist ja, diese ganze Rede ist doch eigentlich völlig sinnlos. Es ist ja nun, naja, unterm Strich, ob man was erzählt oder nicht erzählt, kommt alles so, wie kommen soll. Und sicherlich ist dann auch diese Reden dabei, dann muss das ja auch so sein. Aber wenn man, wie soll man sagen, immer noch denkt, man könnte was tun, um zu erwachen, ist ja dann nur eigentlich so die größte Karotte, die man so einem Esel vom Kopf hängt, dass der wieder lostrabt. Und naja, deswegen nichts sagen. Egal was auch immer, egal was da rauskommt, es bewirkt nichts, weil unterm Strich, egal was es hier auch immer bewirkt, mit dem, was ich bin, hat es überhaupt nichts zu tun. Und
Ja, aber selbst du kannst so viel reden, wie du willst, verbergen kannst es trotzdem nicht.
das ist
Also.
richtig. Das ist richtig. Es ist ja immer das. So. Aber es ist manchmal schon sehr paradox, wenn man so hintereinander immer wieder darüber redet und sagt, man kann nichts tun, man kann es nicht erfahren. Es ist jenseits der Sinneswahrnehmung, doch ist es per se essentiell alles, was es gibt. Es ist schon immer wieder, na, ich will nicht sagen, eine Herausforderung, aber es kommt darauf an, wen man so vor sich hat. Die einen sagen, das ist so ein netter Verrückter, nur der tut Kim was, aber wir verstehen ihn nicht. Und die anderen sind ganz angetan davon. Wenn Borne gerade einen Bericht in der Märkischen Allgemeinen Zeitung über mich und da stand auch dieser Satz drin, so nach dem Motto, so der nette Verrückte, der keinem was tut, aber man versteht ihn nicht wirklich. Und die anderen, die dann schon mal, wie soll man sagen, mitbekommen haben, dass eigentlich nichts auf diesem Planeten die Erfüllung bringt, sondern nur die, sagen wir mal, Selbsterkenntnis, nur dieses Wer oder was bin ich, diese Beschäftigung damit, sowas wie eine Sinnhaftigkeit oder ja, irgendwie so hat. Die sind dann natürlich sehr angetan und die kommen dann. Und die, die nicht kommen können, die mit denen beschäftige ich mich in den WhatsApp-Gruppen, die ich habe, so wo auch hin und her geschrieben wird. Und naja, es dreht sich eben im
Ja.
Großen und Ganzen ganz viel um das Thema. Also hier so in dieser Mario-Rolle immer noch ganz viel, auch wenn der Umzug von Berlin nach Bad Belzig mit Haus und Hof und viel zu tun, viel handwerkliche Sachen zu tun, auch einen großen Teil, große Zeit einnimmt, aber nichtsdestotrotz, das, wofür dieses Mario-Ding brennt, ist immer noch das Thema und weiter.
Ja,
Ja.
meine Erfahrung ist, dass es irgendwie besonders viel Spaß macht, danach zu fragen, was man nicht in Worte fassen kann. Und dass allein die Reaktion dann da drauf oder die Hinweise, die kommen, die haben irgendwas, ne? Da, also die können es natürlich nicht ausdrücken und die können es nicht beschreiben und so, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, da dadurch wird der Funken produziert, eventuell der überspringen könnte, ne?
Ja, es scheint so. Nur, wie soll man das sagen? So wie ich es eben schon versucht habe zu sagen, es ist richtig, dass dann irgendein Funke oder irgendwas überspringen kann. Aber das, was hier in dieser Erfahrungswelt läuft, ist ja davon eigentlich völlig unberührt. Es läuft ja weiter wie vorher auch. Es läuft die gleiche Veränderung, der Körper wird alt, wird dicker, wird dünner, wird was auch immer, die Prozesse, die im Leben ablaufen, es kommt nach wie vor das Schreiben vom Finanzamt, es ist nach wie vor die Schwiegermutter, die zu Besuch kommt oder was auch immer. Vielleicht wird es ein bisschen ruhiger, ein bisschen grundsätzlich entspannter, wenn es sein soll. Aber auch das, glaube ich, hat keinen. Also das hat keinen Bezug zu dem. Also egal, was wir auch immer machen, egal, was wir auch immer reden. Es bleibt immer im Rahmen dieses materiellen, illusorischen Daseins. Auch wenn man ja, also das nicht transportieren kann, aber es ist merkwürdig nach wie vor. Es ist eben gerade immer mal so eine, wenn ich sagen, mystische Komponente, aber schon so eine unverständliche, so eine. Naja. Unerklärbar war eigentlich.
Du hast
Merkst du?
Selbsterforschung erwähnt. Ja, was ist das für dich? Sind das verschiedene Methoden oder ist das einfach nur eine Einstellung oder?
Was meinst du mit Selbsterforschung?
Ja, du hast das Wort gesagt.
Ich habe das Wort gesagt.
Ja.
Steht auf der
Hab
Webseite, glaube ich.
auf
Ja.
meiner Website.
Steht's auch, ja. Oder
Selbsterforschung.
Selbstergründung.
Nee, Selbsterkenntnis, oder? Eigentlich benutze ich meistens das Wort Selbsterkenntnis,
Ah ja.
weil dieses Selbsterforschen, naja, Selbsterforschen ist ja eigentlich das, würde ich sagen, was man so in dem ganzen spirituellen Bereich macht, mit allem, was man da so machen kann. Dass man versucht, sich selber auf die Schliche zu kommen, dass man versucht, ein besserer, liebevoller Mensch zu werden und all so eine Sachen. Und ob man da nun, na, nicht nur die spirituellen Geschichten, auch, würde ich sagen, klassische Psychotherapie.
Ist das den Traum schöner machen? Das hast du, glaube ich, auf
Richtig,
deiner Seite erwähnt.
genau. Das würde ich eher so sagen, so diese ganze Selbsterforschung, dieses Beschäftigen mit mir selbst, rausfinden, so wie kann ich es schaffen, dass ich mit mir selbst zufrieden bin und solche Sachen, die finde ich eher so in gehen in Richtung Traum schöner machen. Also ich habe das unterteilt nach dem Matrix-Film so ein bisschen, wo Morpheus dem Neo da die beiden Pillen hinhält und sagt, die blaue Pille so, die rote Pille so. Das eine, einmal führe ich dich in die, wie war das? In den Kaninchenbau von Alice im Wunderland und zeige dir sozusagen, was wirklich wahr ist. Und auf der anderen, wenn du die andere Pille nimmst, bleibst du eben in dem Spiel, denkst, was du denken willst und nichts wird sich verändern. Und so habe ich daraus gemacht, entweder erwachen oder schöner träumen. Und zu dem Thema schöner Träumen zählt diese ganze so Selbsthilfe, Selbsterforschung, diese Beschäftigen mit sich selbst, was aber nicht so weit zurückgeht, dass man dieses Ich in Frage stellt, sondern es geht immer nur bis zu diesem Ich. Aha, das bin ich. Und mit dem, wie ich bin, bin ich nicht zufrieden und deswegen will ich es irgendwie verändern. Aber es stellt nicht per se diese Instanz Ich in Frage. Und das ist dann der Bereich, wo es aus dem schöner Träumen ins Erwachen geht. Wobei klar ist, man kann dafür nichts tun. So wie ich schon gesagt habe, man kann immer nur, wo habe ich das vor kurzem? In der WhatsApp-Gruppe haben wir darüber auch gesprochen, so nach dem Motto, man kann nichts dafür tun. Ich sage, es scheint so, als ob man jemanden an eine, sagen wir mal, an so einen Abgrund heranreden kann. Und dann kann man nur beobachten, ob da Fallen stattfindet oder ein Springimpuls kommt oder was auch immer. Also dieses Fallen als von mir aus der Moment der Selbsterkenntnis, der Moment des Erwachens, dieses Auflösen von allen Konzepten im Kopf. Und in dem Moment, wo dann illusorisch da jemand an diesem Abgrund steht und der schon merkt, er kommt mit seinen Gedankenkonzepten nicht mehr weiter, dieses ganze Wissen in seinem Kopf ist klar, es ist alles falsch. Er hat mit einfachen Übungen von mir aus in sich nirgendwo das gefunden, was er als ich bezeichnet. Sondern es sind immer so spannende Momente, wenn jemand so illusorisch bildlich an dieser erdachten Klippe steht. Ob dann die, nennen wir es Schöpfung, dafür sorgt, dass da so ein Fallen stattfindet. Oder ob der Verstand sich wieder einschaltet und sagt, oh, warte mal, das ist doch aber noch so und so und so. So, dann sind wir an dem gleichen, ähnlichen Punkt vielleicht wie vorher und dann redet man wieder und redet wieder und wieder und wieder. Und so lange springt immer der Kopf wieder an und hat noch irgendwie, will noch irgendwas verstehen, will noch irgendwo seine Kontrolle weiter ausüben. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Nummer. Aber in unterm Strich eigentlich,
ja. An der Klippe taucht bestimmt auch Angst auf, oder? An der Klippe? Oder ist es manchmal auch ganz angstfrei, dass die einfach...
Also aus der bis jetzt Erfahrung, die ich so gemacht habe, im Gegenteil. Also je näher man an diese Klippe rankommt, desto größer wird die Angst. Weil Angst, da ist nicht irgendwann eine Angst vor, ich dreh durch oder ich werde verrückt oder ich werde, wenn ich das meinen Nachbarn erzähle, die sperren mich ein, sondern das ist ganz knallhart Todesangst. Nichts anderes. Und die ist so präsent, dass dann ganz oft, wie sagt man so, diese Reptilien hören, ne? So diese tierische, dieser Ursprung mit Angriff, Flucht oder Todstellen, wo so eine dieser drei Varianten kommt, dass Leute entweder anfangen, mich anzumeckern oder türknallend raussehen und sagen, du hast da Knall, du bist da ein Vogel, oder einfach da sitzen, völlig lethargisch und geht es da, Ton ist weg, wo überhaupt nichts mehr kommt. Aber die Angst ist schon, man sagt ja nicht umsonst, die Angst, das ist der Weg. Nur diesen Weg zu gehen, da merkt man dann, dass es in ganz vielen Fällen anscheinend nicht gehen soll. Mhm. Ich hatte vor kurzem eine Dame bei mir, die hatte das Thema Panikattacken, Angst und so, konnte nicht alleine sein. Dann haben wir irgendwie versucht, sie in eine Situation zu bringen, um diese Angst einfach zu durchstehen, wirklich durchzuleben. Sie ist mit diesen Menschen Advaita, Oneness und so weiter völlig vertraut. Sie hatte so eine Erfahrung, wo ihr klar war, sie ist nicht dieser Körper, aber kurz danach kam diese dense Angstkonvolut in ihr so hoch, dass sie nicht mal mehr in der Lage war, alleine zu sein. In der Lage war, alleine zu sein. Und dann haben wir selbst vom Kopf her alles ganz klar, alles verstanden und nach dem Motto, okay, sie muss durch diese Angst durch, es führt keinen Weg dran vorbei. Und das funktionierte einfach nicht. Wo wir gesagt haben, okay, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann nicht. Dann werden wir gucken, irgendwann wird es funktionieren. 3-4 Tage später haben wir geschrieben und dann war das, was vorher völlig angstbehaftet war, ist sie da durch und meinte, sie ist auch in Anführungszeichen gestorben, also fühlte sich auch wie Sterben an. So ein Moment, wo diese vermeintliche Kontrolle völlig wegbricht. Also man so merkt, man hat den Körper nicht unter Kontrolle, man hat Gedanken, alles nicht mehr unter Kontrolle. Und dann wie im Nachhinein, wo sie meinte, so für so eine, von der Zeit her konntest du es nicht beschreiben, aber wie irgendwas anderes so merkbar sie gelenkt und geleitet hat. Aber das dazwischen, man kann es nicht in Worte fassen, da passt der Begriff Sterben eben am besten. Weil alles aus den Fugen gerät, alles ist, bricht alle zusammen. Und das ist schön, wenn man Leute dabei begleiten kann. Weil die wenigsten trauen sich an solche Sachen ran. Aber das ist nicht schön, wenn jemand so zusammenbricht und wenn so Tränen kommen oder wenn der Körper anfängt zu schwitzen und zu entgiften. Also es passieren hier verrücktesten Sachen, wenn Leute sich ihre Angst stellen. Und das ist aber das, wo ich jeden, der das sieht und hört, nur zu einladen kann. Also man sagt nicht umsonst, wo die Angst ist, ist der Weg. Und wenn da Hilfe braucht ist, es gibt da nichts, wo ich vor zurückschrecken würde, weil da habe ich in den letzten 10-11 Jahren schon so viele Details erlebt, also auch mit Sachen, die, naja.
Von deiner Seite habe ich auch absolute Stille heißt Sterben für den ichhaften Verstand.
Ja.
Und dann ist ich habe es absolute Stille.
Ja. Also absolute Stille, man könnte ja sagen, viele Bereiche nennen was, Menschen, die sich mit Meditation oder mit Achtsamkeitsübung, dann bleiben wir beim Thema Meditation, schaffen das ja im Laufe dieser Zeit, wenn sie es regelmäßig machen, sich aus jeder Emotion in so eine Stille hinein zu meditieren. Die schaffen das, egal was sie auch immer belastet, das ist durch die Meditation nicht mehr greifbar. Sind komplett in Stille, komplett in Ruhe. Was aber eine große Gefahr birgt, weil es ja mehr oder weniger wie so eine Dissoziation von dem ist, was da ist. Das heißt, ich bin per Gedankenkraft in der Lage, mich so in diese Ruhe zu manövrieren, dass oberflächliche Sehen alle schick ist. Und an dieser Oberfläche brodelt es aber weiter.
Also es geht durch die Gefühle durch, eigentlich.
Genau. Wobei, wenn wir davon aussehen, wenn wir mal angucken, was sind eigentlich Gefühle? Das sind ja auch nur Gedanken. Es gibt dann nichts, was nicht irgendein Gedanke ist. Nur Gefühle sind, nennen wir es, eine bestimmte Art von Gedanke. Eine bestimmte, wortlos, bildbehaftet, mit Körpersymptomen durchdrängend oder wie auch immer. Aber an sich sind alles nur Gedanken. Und absolute Stille ist so der Hinweis dazu, dass diese absolute Stille erst dann entsteht, wenn die komplette Wahrnehmung verschwindet. Weil solange da etwas ist, was wahrnimmt, das ist die deutsche Sprache ja so ein bisschen grenzwertig, oder die weist ja schon darauf hin, wahrnehmen, ich halte es für wahr, ich halte es für echt. Solange Wahrnehmung stattfindet, auch wenn die nicht vom Kopf bewusst wahrgenommen wird, sondern so dieses latent geprägte Unbewusste. Also wir kommen auf diesen Planeten und werden in Milliarden unendlichen Mal, wenn wir geprägt auf dieses Ich und diesen Körper. So, das heißt, wir lernen mit unendlichen Wiederholungen, dass ich das bin. Und genauso, wenn ich das bin, dann lerne ich durch diese ganzen Wiederholungen, dass es um mich herum ganz viele andere Sachen gibt. Und die sind genauso wie Autofahren, Wohnmobil, sind genauso drin. Jeder, der einen Führerschein hat, der wüsste, der steigt dann irgendein Auto ein und fährt einfach los. Der muss nicht erst gucken, wo ist die Kupplung, wo ist Bremse. Der steigt ein und fährt los. So, und dieses Unbewusste, Milliarden Mal wiederholte, guckt ja auch durch den Raum um sich rum. Und selbst wenn der Kopf ganz ruhig ist, analysiert es unbewusst von wegen, das, was ich da sehe, kenne ich das, ist mir das eine Gefahr oder nicht. Also diese absolute Stille passiert erst dann, wenn auch dieses Unbewusste ebenso weg ist.
Aber dafür muss es erst hochkommen, oder?
Sagen wir mal, es kann ins Bewusstsein kommen. Ja. Man kann erkennen, dass selbst wenn der Kopf ruhig ist, dass trotzdem noch irgendwas in mir, illusorisch in mir am Ackern ist. Irgendwas immer noch. Das ist noch nicht still. Es ist nicht, auch wenn die Gedankenabfolge langsamer wird oder von mir aus auch Momente sind, wo überhaupt kein Denken in dem Sinne stattfindet, merkt man in dieser Stille, da ist noch ganz viel Action, trotz allem. Und das darf so Stück für Stück, wenn es denn die Lebensgeschichte von demjenigen so beinhaltet, darf das eben doch hochkommen. Aber das ist so der Hinweis zu dieser absoluten Stille. Stille ist nicht die Abwesenheit von irgendwelchen Geräuschen. Diese absolute Stille, sondern ist die Erkenntnis.
Kann man das so andersrum sagen, dass die absolute Stille das erledigt? Also, dass man halt in dieser absoluten Stille ist und dass es automatisch irgendwie sich so auflöst, wenn man da so verankert ist.
Nur in dieser absoluten Stille kann ich nicht verankert sein.
Weil man es ist, oder?
Richtig, weil ich bin ja das, was ich bin.
Hm. Ich meine, wenn man nicht mehr rausgeht mit Gedanken.
Genau. Hm. Das heißt, ich gehe nicht in die Stille, sondern je ruhiger es wird, desto mehr verschwindet dieses Ich-Konstrukt. Und als absolute Stille, wenn wir es so nennen wollen, Synonym für das, für mich, für das Alleine, Schöpfung und so weiter. Wobei Schöpfung ist ja wieder so, ne? Wer schöpft den Schöpfer? Da sind wir ja wieder mittendrin in dem Konzept hier. Aber die absolute Stille als Bild oder als Synonym für das, was du bist.
Ist bei dir immer absolut Stille?
Wen hast du jetzt? Mario tobt durchs Leben, der macht alles. Parallel dazu, gleichzeitig ist immer wie so ein, man kann es nicht beschreiben, manche sagen von wegen wie so ein zweiter Bildschirm, auf dem einen läuft das Leben des Mario H., auf dem anderen ist, aber das würde wieder bedeuten, es sind zwei, man könnte die voneinander trennen. Da sind wir jetzt wieder in dem Bereich, wo man mit Worten, es gibt tausende Bücher darüber, aber keiner kann es beschreiben, keiner kann es benennen. Man kann nur sagen, es ist parallel da. Und selbst im größten Chaos, im größten Streit, in der größten Krise, Pandemie, was auch immer, ist gleichzeitig immer genauso.
Du hast eben gesagt, wenn es die Lebensgeschichte beinhaltet, kann das passieren oder dass man das erkennt. Jemand anders wird vielleicht sagen, wenn es stimmig ist, ne, ist das damit eigentlich das Gleiche gemeint, oder?
stimmig. Ja, könnte man so nennen. Nur dieses, ich finde, dieses Wort stimmig beinhaltet zu viele menschliche Faktoren. Also von wegen, das passt dann zu meiner Lebensgeschichte oder Papa war auch immer so oder zu irgendwelchen Faktoren, die so mit dem Ich verknüpft sind. Stimmig ist ein Aspekt, der, glaube ich, wandelbar ist. Je nachdem, also mit 16 waren andere Sachen stimmig als mit 50. Aber so ein dieses Bestimmungsthema ist nochmal eine ganz andere abgelöste Sache davon. Weil das heißt, wenn es dran ist, ist es dran. Dann kann ich tun, was ich will. Dann werde ich es nicht vermeiden können. Und wenn es nicht klappen soll, werde ich tun können, was ich will. Es wird nicht funktionieren.
Ich würde es eigentlich, also ich würde es so stimmig sehen. Also irgendwie aus einer Sicht einfach fürs Leben als Gesamtes, als Gesamtmosaik, wenn es da reinpasst, dass es bei denjenigen passiert oder eben schon. Werner Ablass hätte es gesagt, wenn es schon auf der DVD steht, schon abgedreht ist, der Film, dann passiert es. Ne?
Wobei, wenn du sagst, weißt du, so, wenn das in die Lebenssituation hineinpasst, wenn ich jetzt so die Geschichte von dem Mario nehme, der hat nie nach Erleuchtung, nach Erwachen gesucht. Der war voll drin in diesem Selbsterforschungs-, Selbsterfahrungsding mit Schwitzhütten, mit, Ayahuasca nicht, aber sagen wir mal, mit Pflanzen und Reinigungszeremonien und mit Trommeln und Selbsthilfegruppen und diese Heilpraktiker-Ausbildung mit den ganzen Psychotherapien und so weiter. Da war überhaupt keine Suche danach. Das war so eine unbestimmte Suche, wie bei vielen. So von irgendwie, das treibt mich an und so. Aber da war nie das Wort Erwachen und Erleuchtung, glaube ich, ist mir während der Heilpraktiker-Ausbildung irgendwann mal so, flog das mal so vorbei. Aber mehr auch nicht. Und witzigerweise ist mir vor kurzem aufgefallen, dass ich relativ oft unter dem Bild von Ramana, was irgendwo in irgendwelchen Räumen an den Wänden hing, dass ich immer relativ dicht an diesen Bildern dran saß und immer dachte, Mensch, wer ist denn das eigentlich? Ich sehe den überall, ich kannte den überhaupt nicht. Ich sage, wenn ich damit beschäftigt hätte, hätte man Fahrradkette, bringt nichts. Aber es ist faszinierend, wie so ein Verstand dann nochmal so agiert und sagt, ey, ich saß schon immer unter den Bildern von demjenigen, ich saß schon immer darunter, also der Weg war schon immer da. Aber der Kopf, der sagt, nein, jetzt ist erstmal das dran. Heilungsmethoden, Geistheilung, Chakren, Aura, bla, das volle Programm. Der war so drauf fixiert, dass der den Rest überhaupt nicht gesehen hat.
Und eben, es war nie, weil es noch nicht stimmig war.
Okay, ja, so gesehen.
Wir brauchen es nicht über den Begriff. Genau. So. Also ich sehe es so als stimmig, als eben die Zeitqualität. Also für denjenigen, aber das muss nicht in die Lebensgeschichte reinpassen. Es kann sogar ganz rausspringen. Aber, okay. Aber allein, dass es passiert, zeigt, es war stimmig. Ne?
Ja, aber kann man logisch, kann man so sehen, ohne Frage.
Ja, ja.
Weil rückwirkend betrachtet ist ja eigentlich sowieso alles stimmig. Weil, ne, wenn man jetzt mit so einem Analyseverstand da rangehen will, es passt ja alles zusammen. Also ich habe nur die Partnerin, die genauso ist wie meine Mutter oder ein Chef, der genauso ist wie Papa. Oder so passt ja immer alles irgendwie zusammen. Und jede Krankheit, diese Körpersymptome, und es ist ja in einer faszinierenden Harmonie das ganze Spiel, wenn man das so sehen will. Selbst wenn es sich chaotisch erscheint, oder wenn es chaotisch erscheint, ist ja in sich alles absolut stimmig. Von daher passt es, klar. Nur hier wird immer das ist immer so das Wort Bestimmung, Schicksal, das ist mir näher. Weil der Rest ist mir zu menschlich.
Ja. Aber ich auch.
Innerlich
passt ich auch. Ja.
Genau.
Ja. Und mich interessiert noch, was bedeutet für dich Tun im Nicht-Tun?
Tun im Nicht-Tun.
Tun im Nicht-Tun. Das wird da so oft gesagt.
Ja. Ich habe vor kurzem mal, das ist doch auch bei Facebook, da ist mir der Begriff des Tao über den Weg gelaufen. Mhm. Und diese Mario-Rolle ist ja so eine kreative. Also der sieht irgendwelche Worte oder sieht ein Autokennzeichen oder irgendwas und verknüpft da so eine Bedeutung mit. Und bei dem Tao ist mir so eingefallen, ich weiß jetzt endlich, was das Tao bedeutet. T-A-O heißt tu als ob. Mhm. Tu so als ob. Das heißt, dieser, weil viele so sagen, von wegen mit dem Thema Erleuchtung und so, man nimmt oder das Wu-Wei-Prinzip tun, du kannst überhaupt nichts tun, weil du wirst getan. So wird das so ein bisschen schmunzelnderweise bleibt das für dich besser in Erinnerung oder im Gedächtnis. Und das heißt, tu so, als ob du dir ein schönes Leben schaffen könntest. Tu so, als ob du in der Lage bist, dir deine Gesundheit zu kreieren oder was auch immer zu machen, aber wissen, du wirst in jeder Phase deines Seins mit jedem Tun, du wirst getan. Und du kannst überhaupt nichts machen, weil du nicht der Täter deiner Taten bist.
Aber wer ist sich das dessen noch bewusst dann? Also, dass man tut, so tut
als ob. Da sind wir wieder bei dem Thema, wer oder was bin ich? Bei dem ist sich nichts bewusst. Das ist für die Rolle oder für diejenigen, die noch denken, sie sind dieser Körper, sie sind dieses Ding. Ist ganz oft erstmal ein erster Schritt der Erleichterung, wenn sie merken oder wenn sie es erstmal rational verstehen und dann sagen, okay, ich bin nicht der Täter meiner Taten. Ich bin die göttliche Marionette, wie wir es auch immer bezeichnen wollen. Und ich werde gespielt. Weil dann fangen in diesem Verstandesding andere Gedanken anzulaufen. Das heißt, dann werden bestimmte tägliche Prozesse mit so einer Achtsamkeit mal beobachtet. Stimmt es denn, dass ich mich entscheide? Also dann dreht sich sowas. Und der Großteil dieses Leidenskonstruktes eines Ichs ist ja, dass ich meine, ich könnte was falsch machen.
Auch so Schuldgefühle. Und
alles, was danach kommt, Schuld, Scham, was auch immer ist. So, und in dem Moment, wo hundertprozentig klar ist, nicht weil ich es irgendjemand anderem glaube, der Weisheitslehrer oder was auch immer ist, sondern weil ich selber die Erfahrung mache. Das stimmt, dass ich den Moment der Entscheidung niemals finden kann. Das ist eine Entscheidung gemacht, die ist da. So, dann kommen doch irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen, dass der Körper bis zu 30 Sekunden vorher irgendwelche Körperbereiche durchblutet, dass zum Beispiel, wenn der Gedanke kommt, ich muss pullern, ja, muss aufstehen, dass man dann überhaupt erst in der Lage ist, aufzustehen, dass der Körper vorher schon Bauchbeine durchblutet hat, Energie dahin geschickt hat. So, dass also alles, diese gesamten Handlungen, alle schon immer vorher stattfinden und wir so mit diesem Ich-Gedanke, der so denkt, ich stehe jetzt auf, ich sehe, ich höre, ich rieche, ich schmecke, dass das Ich wie so ein Schmarotzer da immer nur aufspringt und sagt, habe ich gemacht. Dabei werde ich gemacht. Und wenn das richtig durchsickert, ist das eine unendliche Freiheit. Und das sind immer wieder Leute, die sagen, du lass mich mit Erleuchtung in Ruhe, das reicht mir schon. Weil es einfach diese Grundspannung, dieses ich muss was tun, ich muss dafür sorgen, dass es mir besser geht, dass ich reich, berühmt, erfolgreich werde, Erwartungen erfülle, was auch immer machen. Puff, weg. Nichts mehr übrig. Manchen Leuten sage ich von wegen, du, wenn du die Schöpfung herausfinden willst, leg dich ins Bett und steh nie wieder auf. Sag dir, du stehst nicht auf. Ich glaube, habe ich schon mal erzählt. Irgendwie so. Und es funktioniert nicht. Es geht nicht. Entweder ist die Blase voll oder der Postbote klingelt oder der Partner schnarcht oder was es auch immer ist. So, und das ist so ein großes Ding, wo man eben ganz zum Schluss merkt, dass man nie selber tut. Auch wenn sich's noch so aktiv, so wie jetzt mit Kopfbewegungen, mit relativ schnellen Bewegungen, körperlichen Agieren und so weiter, sehr, sehr selbstständig anfühlt. Aber so klar, das bin ich nicht. Das ist die Rolle Mario, die gespielt wird. Und der eine wird ruhig und um und sagt, die spielt. Der andere ist der Zappel-Philipp und der Lachende und Tobende und so ist es eben. Das heißt, die kann nichts falsch machen.
Ein Zitat von deiner Seite, ich bin ein Ziel, das man nicht treffen kann.
Ja.
Das ist damit gemeint dann, oder?
Das war, was ich vorhin schon sagte, so dass ich manche Sachen sehe und Bilder sehe und dann kommen mir irgendwelche so Facebook-Texte, so Reklametexte und so dazu. Und da war das Thema mit Zielscheibe und auch mit Mittelpunkt und so. Du stehst im Mittelpunkt. Oder? Nee, im Mittelpunkt steht keiner, da ist kein Punkt. Gibt keinen Mittelpunkt. Und bei einer Zielscheibe, wenn man so sagt, dass ich, dieser Ich-Gedanke sucht wieder nach Einheit, nach Erfüllung, nach Ganzwerdung, nach Frieden, nach Liebe, nach all diesen Sachen. Und dieses Ziel, was dieses Ich erreichen will, man kann es aber nicht erreichen. Weil in dem Moment, wo dieses Ziel erreicht wird, ist derjenige, der es versucht zu erreichen, weg. Und damit löst sich auch dieses Ziel ab. So wie manche sagen, von wegen, der Weg ist das Ziel. Und man sagt, nee, der Weg ist im Weg. Weil der Weg, wenn das heißt, es gibt einen Weg, und dann gaukelt das hervor, du musst erst irgendwas machen, dass irgendwann mal was passiert. Und so sind das so ein bisschen so Wortspiele. Und gerade so in den Social-Media-Bereichen habe ich da so meinen Weg gefunden mit, was heißt meinen Weg gefunden? Das ist, jedes Wort ist eine Lüge. Ich finde keinen Weg. Das passiert von alleine. Ich teilweise auf dem Weg hier, heute ist mir wieder ein LKW vor mir gefahren, steht riesengroß hinten dran Ego.
Ego.
Ne? So, Ego. Da wird jetzt irgendwann demnächst wieder ein Facebook-Post draus werden. Fotografiert während der Fahrt. Ja, genau, so die kleinen Sachen am Rande. Oder vor kurzem, was stand da auf irgendeinem Auto von irgendeiner Kirche? Kirchengemeinde. Die haben dafür geworben, dass man da in die Kirche kommen soll. Und dann steht unter dem Kirchennamen so ein Slogan drunter, du sollst nicht alleine glauben. Ich sage, ja, du sollst nicht alleine glauben, sondern du sollst den Glauben überprüfen. Stimmt es? Stimmt es, was es in dir glaubt? Und so sehe ich immer wieder so bestimmte Worte, bestimmte Bilder, und da springt sofort irgendwas an und die macht da so ein kleiner Weiterhinweis draus.
Ja, bezüglich Weg habe ich auch was Schönes vor Jahren gehört, was sich bei mir eingeprägt hat. Jeder Weg ist Aufschub.
Aufschub? Ja. Ja. Ja, ja, klar. Weil das immer vorgaukelt, irgendwann in Zukunft werde ich es haben. Und das ist. Aber das ist für so einen normalen, sagen wir mal, normalen Verstand, der noch so auf der Suche ist und auch noch seine Wertvorstellung hat und der von bestimmten Sachen nicht loslassen will und so, für den ist es natürlich schön, weil der hat einen Sinn im Leben. Ne? Oh, da geht's lang. Weil diese Sinnlosigkeit, die mit dieser, sagen wir mal, Selbsterkenntnis verbunden ist, wenn einen die packt, die ist nicht ohne. Das ist so diese Todesangst und so ein Parallelding dazu, diese absolute Sinnlosigkeit von der gesamten Existenz. Und um die nicht zu fühlen, ist es natürlich schön. Man sagt, oh ja, Stück für Stück. Ne? Können wir morgen auch noch machen. Wir haben einen Weg vor uns. Ja, wir sind ja Schöpfer, wir können uns unser Leben kreieren, machen den Weg Schritt für Schritt. Ja, ist nur auch schon. Dann kann ich so eine Worte verstehen, die heißen, von wegen, wenn du jetzt bereit bist zu sterben, wirst du den Rest deines Lebens leben. Und wenn du jetzt nicht bereit bist zu sterben, wirst du den Rest deines Lebens sterben. Also das ist immer nur jetzt, dieser jetzt ja Augenblick. Klar. Schön.
Aber die Sinnlosigkeit stellt sich als die Erfüllung raus, oder? Bleibt es für immer, also als
in dem Moment, wo klar ist, dass ich das nicht bin, ist auch kein. Es stellt sich die Frage nach dieser Sinnlosigkeit nicht.
Ich meine, als es stellt sich raus, ist es fertig. Also.
Da kann kommen, was will. Es ist. Das Ding spielt sich. So, der Film ist im Kasten, ne? Drehbuch ist. Ne, ein Drehbuch ist nicht geschrieben, sondern schreibt sich immer in dem Moment, wo es erlebt wird. In dem Moment passiert, also das, was ich jetzt hier sage, oder wie sich diese Hände bewegen oder der Kopf bewegt, ist nicht so, dass das in irgendeinem Drehbuch oder auf irgendeiner DVD schon vorher aufgebrannt oder niedergeschrieben wurde, sondern das ist das Paradoxe, wenn du kannst eben nicht wirklich verstehen, aber dass es in dem Moment, wo es passiert, feststeht. Weil es ja die Vorbereitung, die es dazu brauchte, damit ich jetzt diese Bewegung machen kann, das hat der Körper ja schon vorher gemacht. So, das heißt, es steht alles in dem Moment, wo es passiert, fest. Und nicht Wochen, Monate, Jahre vorher. Sondern immer genau in dem Jetzt. Von daher kann ich auch nie wirklich im Jetzt sein. Ich hänge immer so eine halbe Sekunde hinterher. Weil alles ja immer erstmal so durch diesen Wahrnehmungsfilter durch muss. Dass ich mich jetzt hier auf dem Fahrersitz seines Wohnmobils erlebe, dazu muss ich ja erstmal erkennen, aha, Wohnmobil, Körper, Fahrersitz, also es ist alles schon vorher da. Und es wird erst dann im Nachhinein, als jetzt ja Moment, ach jetzt. Und das hinkt ja mal hinterher.
Ja, ich habe auch mal gehört, jetzt schon zu spät.
Richtig, das ist auch ein Bild von mir, was ich auch mal.
Da habe ich das auch bei dir gelesen, ich weiß.
Genau, jetzt ist immer zu spät. Wobei, das ist jetzt wieder so ein, da geht es so ein bisschen in die Richtung Philosophie, wenn man das auch auseinandernehmen will. Jetzt ist zu spät, aber trotzdem gibt es keine andere Möglichkeit. Also es ist immer so, wie es ist. Punkt. Es ist immer jetzt. Auch wenn erkannt wird, dass alles, was passiert, immer schon vorher stattfindet, bleibt es trotzdem jetzt. Auch wenn ich mit den Gedanken irgendwo kreise. Vergangenheit, Zukunft, ne? Illusorisch. Da, wo das Kreisen stattfindet, ist immer jetzt. Also ich komme aus diesem, komme ja nicht raus. Es gibt ja keine Zeit in dem Sinne. Es ist ja nur das.
Und im Moment, wo das klar ist, ist auch klar, dass es absolut nicht anders sein kann.
Richtig. Richtig. Also sagen wir mal so, ja, es ist klar, dass es nicht anders sein kann. Trotz allem findet zumindest in der Rolle des Mario immer mal wieder so, ich sage mal dazu, gleichgültiges Staunen statt. Also das auf der einen Seite so diese... Und in der Rolle des Mario, wo der immer noch versucht, so ein kleiner Junge, der immer noch versucht, alle zu verstehen, findet immer noch so ein Staunen darüber statt, wie das denn alles so wirklich, dass es wirklich alles so richtig ist und dass es wirklich alles so passt. Aber gleichzeitig ist eben diese Gleichgültigkeit, diese noch nicht mehr Gleichgültigkeit. Weil eigentlich ist gar nichts.
Also mehr eine Gleichgültigkeit. Also richtig. Alles ist gleich, nicht gleichgültig in dem Sinne von, es macht nichts. Und
genau. Ja. Wobei, beides.
Beides.
Beides. Also es ist egal, was auch immer kommt, es ist richtig, es ist gleichgültig, egal ob, keine Ahnung, irgendein Satsang-Abend nun stattfindet oder nicht. Oder irgendeine Heilung. Über den nächsten Thema, was heißt eigentlich Heilung? Irgendeine Heilung passiert oder jemand krank bleibt. Zu den Zeiten, wo ich noch als klassischer, sagen wir mal, Heilpraktiker unterwegs war und dachte, ich mache das selber, gab es schon so den einen oder anderen Gedanken, der sagt, oh, nur bei dem hat es funktioniert, warum denn bei dem nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? So, und jetzt ist uns halt egal, was so kommen soll, es ist richtig. Trotz allem ist es völlig gleichgültig. Also auch gleichgültig in Form von egal, von sinnlos, von bedeutungslos, von allem. Weil das, was wir sind, braucht weder Sinn noch Bedeutung noch gleich und gültig und all diese Sachen. Das ist natürlich. Weil aus dieser Sicht, auch wenn es keine Sicht ist, spielt überhaupt keine Rolle. Also ob da irgendwas heil oder krank oder erwacht oder tiefschlafend oder...
Es muss nicht kategorisiert werden.
Nee, überhaupt nicht. Weil dann ist man ja wieder in einzelnen Bereichen unterwegs. So, alleine mit dem Satz, es gibt nur das eine. Wenn man sich den nicht nur auf der Zunge, sondern in den Synapsen zergehen lässt, was heißt das? Es gibt nur eins, nichts Zweites. Da fallen so viele Sachen weg, wo man so konzeptuell sich Gedanken machen könnte und versucht zu verstehen. Das, alleine dieser Satz, es gibt nur eins. Wenn es nur eins gibt, dann ist. Was ist das denn?
Ist für dich Erwachen und Erleuchtung dasselbe oder machst du da einen Unterschied?
Ich habe mal einen Text darüber geschrieben, da habe ich es noch unterteilt. Also vielleicht könnte man es so sagen, dass dieses Erwachen, so ähnlich wie wir vorhin schon gesagt haben, dass es mit dem einhergeht, ich bin nicht Täter meiner Taten, ich bin nicht dieses Körpergeist-Ding, ich werde gespielt, nicht nur mit jeder meiner Handlung, sondern auch mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion und. Aber da gibt es noch einen, der ist da und kriegt es mit. Da ist noch einer, der das alles bezeugt und sagt, ja, so ist es. Irgendwie so. Und Erleuchtung, dann ist das eben die komplette Todeserfahrung. Keiner mehr. Nichts mehr. Und das Spiel läuft. Der Traum, wie auch immer. Wobei auch Traum, viele halten sich an den Begriff Traum fest. Das ist nur ein Traum. Ja, das ist ein Traum. Das ist auch kein Traum. Das ist nur ein Versuch, so ein Verstand, so ein bisschen was zu geben, wo einer so eine Idee hat, worum es geht. Das ist kein Traum. Das ist noch nicht mal ein Traum. Und die absolute, naja, Leere kann man nicht sagen, leere Stille, die komplette Abwesenheit von allem. Und gleichzeitig spielt sich das Getanwerden weiter. Also dieses, nun bin ich der Täter meiner Taten.
Du kannst jetzt ja darüber sprechen. So wird er die Person für gebraucht. Also überhaupt für die Erleuchtung, für das Erwachen wird die Erscheinung gebraucht, um das überhaupt.
Ja, weil Erwachen ist ja, von, wenn man es danach hat, auch nur ein Konzept. Erleuchtung, Erwachen, man kann ja nur darüber sprechen, in dem Moment, wo es irgendeine Form gibt, die in der Lage ist, das zu kommunizieren. An sich gibt es auch keine Erleuchtung. Deswegen gibt es ja bei manchen, die sagen, es ist alles Erleuchtung. Weil es ist ja, selbst der Tiefschlafende, selbst der Oberflächliche, selbst der, was auch immer man jetzt für Vorurteile nehmen würde, keine Ahnung, K4-Empfänger, Alkoholiker, Drogenabhängiger, was es auch immer gibt. Es läuft ja alles nach Plan, von daher. Braucht es natürlich.
Und da es zeitlos ist, geht da überhaupt ein Ablauf?
Ja, was jetzt?
Es läuft alles nach Plan, dann ist es ja von A nach B.
Und wenn
es
nach dem Plan, der immer genau im Moment sich spielt. Weil, okay, also wenn es nach Plan läuft, laufen würde bedeuten Schritt Zeit. Und Ablauf. Aber das ist ja so ein interaktiver Plan, der genau in dem Moment gemacht wird, wo es passiert.
Nicht von vorher. Wem?
Von dir. Von dem, was du bist, wenn wir es so nennen wollen. Aber da sind wir sehr, da versuchen wir selber zu verstehen oder auseinanderzunehmen. Da gibt es keine Instanz, die irgendeinen Plan macht, dass hier irgendwas stattfindet. Das ist nur, wenn man so versucht, darüber so ein bisschen zu philosophieren. Aber an sich ist dann, wenn es heißt, es gibt nur dieses eine, dieses All-Eine, dann gibt es auch das hier nicht. Dann findet auch kein Traum statt. Weil man sagt ja, diese Thema mit der Wahrheit ist so wie mit irgendwie wie eine Fliege, die man fangen will. Die ist immer schneller weg. Wenn ich versuche, sie zu fangen, zack, ist sie weg. Also je näher ich mich versuche, an diese Wahrheit, an dieses Was bin ich anzunähern, desto mehr merke ich, es ist nicht greifbar. Kein Wort der Welt kann es packen. Und da kann ich dann so einen Ramana oder viele andere verstehen, oder von denen so Sachen überliefert wurden, wo es heißt, der größte Lehrer ist die Stille. Weil jedes Wort ist ja, ne, Worte, wo zuerst als Basis die Stille, dann kommt so ein Ich-Gedanke, daraus entsteht das Wort. Und ja, von daher Stille. Aber wenn wir hier anderthalb Stunden still vor der Kamera sitzen würden, würden, glaube ich, Großteil der Leute noch paar Minuten abschalten.
Nimmst du dir im Alltag so stille Phasen noch oder gar nicht? Brauchst du nicht?
Mich hat vor kurzem eine Nachbarin angesprochen, die wollte in unserer Ortschaft einen Meditationskreis machen. Ich denn mitmache. Ja, eine schöne Idee, aber das ist so ein schöner Nebeneffekt, wenn wir es so nennen wollen. Es ist dieses ganze Selbsterfahrungs- Theater, um sich zu beruhigen, um still zu werden, um Klarheit zu schaffen und so. Es ist nicht mehr nötig. Und es ist auch eine Riesenfreiheit. Also, aus der Rolle des Mario gesprochen. An sich ist es wurscht. Ich kann meditieren oder Wände streichen. Da sind wir wieder bei dem Thema Tun und Nicht-Tun. Ich weiß, dass ich beides nicht mache. Bei dem Meditieren oder überhaupt bei solchen Sachen Zeit für Stille nehmen oder so, ist ja immer eine Absicht hinter. Das heißt, ich mache das, weil ich irgendwas damit erreichen will. Ich will Klarheit haben, ich will Ruhe haben, ich will Heilung für den Körper, was auch immer. Also so der nächste Moment könnte mir was bringen, was ich jetzt noch nicht habe. Und die Nötigkeit ist nicht da. Was passiert, das wird passieren soll. Und da muss überhaupt nichts für gemacht werden. Das heißt, ich stehe morgens auf und merke, was dran ist. Manche Sachen sind geplant, dann guckt man, finden die statt, finden die nicht statt. In unserem speziellen Fall ist es so, dass meine Herzdame, so die aktive ist, die sagt, hey, los, wir fahren mal in Urlaub. Und ich sage, okay, wenn du in Urlaub fahren willst, fahren wir in Urlaub. Aber ich müsste es rein theoretisch nicht. Weil wovon sollte ich mich entspannen? Oder wo sollte ich hinfahren? Oder egal, wo ich bin, ist immer schick. Wenn ich zu Hause bin, ist schick. Wenn ich da bin, ist schick. Weil innen drin ist immer schön. Also es gibt überhaupt keinen, wenn man eine spannende Gedanke, wenn es sie nicht mehr gäbe, was ich machen würde. alles müßig. Dann würde irgendwas anderes kommen, würde irgendwas anderes passieren. Aber zumindest in der Partnerschaft jetzt ist es so, dass sie so der aktive Part ist, der immer, ne, Wohnmobil, ein halbes Jahr unterwegs und umziehen und so eine Sachen. Und ich mache das, was dran ist. Aber Zeit für Stille in dem Sinne. Die sind's Automat. Nebenbei eigentlich das Einzige, was ist. Und wenn dann abends so auf so einem Pferdehof Ruhe einkehrt oder auf dem Hof, wo wir da jetzt gerade wohnen, wenn ich da abends manchmal so in diesem das so Teich auf dem Grundstück mit ein paar Kois und Goldfischen drin, dann läuft da noch der Hund rum, den uns die Vorbesitzer da gelassen haben. Wenn ich da manchmal so sitze, so alles sich beruhigt, der Tag ruhig wird, dann ist das so eine schöne Art von Stille, aber noch so eine menschliche Stimme. Und die kann ich nach wie vor gut genießen.
Du hast eben schon Wahrheit kurz erwähnt. Ist ja auch ein sehr schillernder Begriff. Also einerseits, der normal versteht man darunter eben, was nicht gelogen ist, ist wahr oder was man nachprüfen kann. Aber im spirituellen Sinn hat es eben noch eine andere Bedeutung, dass Wahrheit das Absolute ist, das, was nicht vergeht, was immer ist. Du beschäftigst dich mit dem Begriff Wahrheit, hast du gesagt, im Vorgespräch.
Ja, so ein bisschen. Unter anderem auch durch diese aktuelle Situation, ob wir es nun Virus, Pandemie, was auch immer nennen, damit, oder das war so ein Auslöser dafür, weil viele Leute von mir wollten, dass ich dazu irgendwie Stellung beziehe. Und ich habe gesagt, nein, kann ich nicht, weil ich kann nur zu irgendwas Stellung beziehen, von dem ich weiß, dass es so ist. Und egal, was auch immer für Informationen, wo auch immer rumgeistern, es sind immer Informationen aus zweiter, dritter, vierter, wie viel da haben doch immer. Und da bin ich irgendwann auf dieses Thema gekommen. Wahrheit an sich, was heißt eigentlich Wahrheit? Es gibt in diesem Spiel nirgendwo eine Wahrheit. Weil, wenn man da jetzt wieder guckt, was heißt das überhaupt? Es gibt mich und die Welt? Es gibt überhaupt keine Welt. Das ist das, da sind wir dann wieder an dem Punkt, wenn wir versuchen, so mit unserem bisschen, mit dieser grauen Masse da oben zu versuchen, die Schöpfung oder das Ganze zu verstehen. Wir denken, ich sitze hier und um mich herum existiert die Welt und in dieser Welt findet das alles statt. Wenn das alles aber nur ein Konstrukt ist, was eigentlich in Anführungszeichen in mir ist und es nur das eine gibt, dann suche ich in einer illusorischen Maya, Lela, wie auch immer, Welt nach Wahrheit. Man kann immer nur jede Art von Lüge finden, aber niemals eine Wahrheit an sich. Das, was ich bin, ist die Wahrheit. Alles andere ist eben das, was sich so vermeintlich als Wahrheit darstellt, aber nirgendwo zu finden ist. Und egal, welchen Bereich ich nehme, egal, nehmen wir durch jetzt das Interesse hier, so diese Heilung, Heilpraktiker, Leuten wieder helfen, körperlich, geistig gesund zu werden. Was heißt Heilung? Wodurch oder warum werden Menschen krank? Das klassische Beispiel, der eine ist Kettenraucher, stirbt mit 105 eines natürlichen Todes, der andere hat nie geraucht und stirbt mit 30 an Lungenkrebs. Oder auf eine bestimmte Art und Weise, keine Ahnung, der Körper braucht bestimmte Sachen, um sich zu ernähren, ne, damit er gesund und so weiter bleibt. Also wenn das Ding dürfte hier nicht mehr existieren, bei der Art und Weise, wie ich mich früher ernährt habe. Das geht nicht. Rein wäre überhaupt nicht möglich. Und so kann man das Thema von mir aus Heilung, Biologie, Entwicklung der Menschheit, wissenschaftliche Schichten, egal wo man auch immer einsteigt, je tiefer man reingeht, desto mehr merkt, es gibt nichts. Es bleibt nirgendwo, man kann nicht, jetzt habe ich es, findet man nicht. Alleine mit der Frage Huhn oder Ei, was war zuerst? Da merkt man, das haut nicht hin. Wir leben so wie dieser Film, wo dem Knaben davor gegaukelt wird, wie heißt denn der Film? Jetzt.
Matrix?
Nee. Aber dem so eigentlich so eine amerikanische Werbeshow, wo er der Hauptdarsteller ist, der von seit Beginn seines Lebens gefilmt wird, immer zwischendurch blendende der Werbung ein.
Ja, Truman Show oder so.
Richtig,
ja.
Truman Show. Hm. Genau, wo er merkt irgendwie von hier, das ist doch alles komisch. Und zum Schluss, da segelt er ne, durch den Sturm da und will da bis zum Horizont und dann merkt er, das ist auch nur so eine Pappwand.
Ja.
So, und genauso ist das hier so eine Truman Show, wo man merkt, das scheint auf den ersten Blick alles echt zu sein und so. Ja, ja, passt schon. Aber wenn man dann im Detail mal guckt, worauf kann man sich wirklich verlassen? Was stimmt wirklich? Was ist wirklich echt? Findet man nichts. Egal in welchem Bereich. So, Politik, Wirtschaft, Banken, Verschwörungstheorien. Sind es Theorien oder kann man es beobachten? Keine Ahnung, brauchen wir nicht drüber reden. Stammt der Mensch vom Affen ab oder doch vom Schwein? Also, egal, wo man noch immer einsteigt, man findet sowas wie eine Wahrheit niemals. Außer man erkennt, wenn man so nennen möchte, wer man ist oder was man alles nicht ist. So, und in dem Moment, wo das klar ist, ist klar, wie hat Rio Reiser gesungen, damals alle lügen. Ja. Aber innerhalb dieser Wahrheit ist eben so groß, wenn man so nennen will, dass da drin jede Lüge Platz hat. Weil alles, was hier illusorisch gelogen wird, ist ja auch wieder Schöpfung, auch wieder Quelle. Also von daher kann man sagen, ist es wiederum wahr. Aber da sind wir wieder sehr in dem Bereich der Philosophie.
Also wenn man selber zur Wahrheit wird, braucht man sie nicht mehr zu suchen.
Also. Na, dann spielt sich dieses wackelnde Lügenspiel weiter, aber es hat eben keine Brisanz. Was sag ich mal, welche Substanz hat ein Leiden, was von niemandem mehr wahrgenommen wird? Also, ist das dann noch Leiden? Hat das irgendein. Tut ihm gerade weh? Oder Konto ist gerade leer? Oder regnet gerade? Oder das ist gerade blöd? Kommt und geht. Nichts ist schlimmer. So, alles willkommen, geht wieder. Also, das ist.
Ja, so auf der relativen Ebene macht ja so eine Suche nach Wahrheit im kleinen Rahmen Sinn. Also indem nämlich zum Beispiel mein Computer macht irgendwas, was er sonst nicht macht.
Und
ich möchte gerne die Wahrheit rausfinden, nämlich warum er das macht, weil ich es dann einfach ändern kann oder hoffe, es ändern zu können.
Genau.
Also so im aber kannst du für diese relative Ebene einen Rat geben, woran sich halten, um die auf der relativen Ebene die Wahrheit zu sehen? Ist das die Intuition, der man vertrauen soll? Oder?
Auf der relativen Ebene, würde ich sagen, kommen dann so eine Sachen wie Intuition und Herz und so mit ins Spiel. Wobei ich mich mit solchen Ratschlägen sehr bedeckt halte, weil die wieder so ein bisschen zu sehr in diese Lüge reinführen. Mit diesem Tao, mit diesem Tu so als ob. Wisse, du wirst getan. Also ob du auf deine Intuition hören sollst oder auf dein Herz hören sollst oder nicht, hast du nicht in der Hand. Das heißt, versuche es. Versuche es, aber sei dir darüber im Klaren, dass du eigentlich nichts tun kannst. Aber klar, das ist so, gibt ein bestimmtes... Wobei, Intuition ist auch wieder so eine Sache. Wenn diese Intuition durch einen sehr emotional durchtränkten Verstand wahrgenommen wird, kommt die ja auch nur wieder so durch irgendeinen Filter an. Und je mehr man in diesem Spiel, sagen wir mal, schon gelernt hat, weiß und Zusammenhänge versteht, desto mehr ist zum Beispiel auch, wenn du sagst, Beispiel Computer, wie kriege ich, ne, warum funktioniert der nicht? Kann ich sagen, naja klar, weil der funktioniert nicht, weil der genau zu dir passt, so wie du bist. Jemand, der ständig Probleme mit elektrischen Geräten hat, bei dem funktioniert zum Beispiel ein elektrisches Gerät nicht. Also es fällt auch immer auf mich, in Anführungszeichen, zu. So energetische Zusammenhänge. Es gibt Leute, die machen Hand auflegen beim PC und dann funktioniert er wieder. Weil auf Quantenebene ist das ja nichts anderes als die Luft daneben. So sinngemäß. Es ist ja alles ein riesengroßes Energiefeld. So diese Truman Show, nichts ist wirklich. Also da einen Rat zu geben, ist immer schwierig, weil jeder erlebt immer das, was zu seinem, was für ihn stimmig ist. Ne? So,
ja.
Also von daher kann
ich
nicht sagen.
Da würde mich interessieren, was für dich stimmig ist. Du bist ja Handwerker und wir stehen hier auch im Parkplatz von einem Baumarkt. Und wenn du jetzt was brauchst, für deine handwerklichen Sachen auszuführen, Nägel, Schrauben, irgendwas, gehst du dann der Intuition nach und sagst dir, okay, ich werde schon das richtige Paket aus dem Stapel ziehen? Oder schreibst du dir vorher auf, genau die Maße und die Art und wie viele Ecken und was weiß ich?
Das ist eine ganz interessante Sache. Teilweise findet so ein Plan vorher statt. Und beim Machen stelle ich oft fest, dass ich ganz was anderes mache oder plötzlich, woher auch immer, ganz andere Informationen kommen. Und manchmal meine Hände, die machen irgendwas. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie machen. Oder die machen irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise und im Nachhinein gucke ich dann bei, keine Ahnung, YouTube irgendwelche Tutorials und denke mir, siehst du, so macht man das. Hab's aber vorher überhaupt nicht gesehen. Also, es ist eine, kann ich sagen, das ist Tagesform. Wenn ich in Ruhe irgendwas mache, fühlt sich ganz anders an, als wenn ich in Zeitdruck unterwegs bin, sage ich, muss zu einer bestimmten Zeit irgendwas fertig machen. Dann kommt so die klassische Jungfrau, ne, Sternzeichen, durch, die sagt, planen, aufschreiben, machen, tun. Aber immer im Hinterkopf dieses, ich werde getan. Also wenn ich im Baumarkt was anderes finden soll, werde ich finden. Also bei allem so eine, naja, Leichtigkeit ist das falsche Wort, aber so eine Freiheit, so ein, wenn ich es nicht finde, finde ich es nicht. Und wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Da kommen dann so Sachen, auch Geduld, und all so eine Sachen ins Spiel. So.
Aber gut kann auch mal auftauchen, oder? Gut kann auch mal auftauchen, oder wenn was nicht funktioniert.
Na klar, logisch. Logisch. Oder wenn manchmal Sachen so, also wir haben da schon eine Menge gebaut, wenn ich weiß, wie so ein Déjà-vu manchmal vorher. So, ich weiß genau, wenn ich das mache, geht's schief. Oder wenn ich das jetzt mich zu weit darüber lehne, falle ich von der Leiter. So, dann erlebe ich manchmal genau die Sachen, dass ich es mache und genau das passiert dann auch. Und dann ist dann auch ein Mann, der sagt, ich war doch vorher da, warum hast du das denn immer? Aber da merkt man dann auch wieder so ein, diese gespielt werden. Diese, wenn es sein soll, wird es sein. Und manchmal mit so einer Vorahnung, so ein Aber auch das Mal, wo ich da von der Leiter gefallen bin, danach gab es eben anderthalb Wochen Pause auf der Couch. Hm. Weil dann Bewegen nicht mehr wirklich drin war. Aber es war irgendwie, es war klar. Also es hat auch alles wieder zusammengepasst. Und von daher, es ist eine... Ja, Leichtigkeit kann man nicht...
Ist es nicht eine Art von Freiheit?
Ja, Freiheit. Ich kann man durchaus vorstellen, dass manche Leute das dann, oder dass das so die Sätze aus der Bibel, das heißt von wegen der Himmel auf Erden. Was kann sowieso nichts passieren. So tot ist erledigt, also wird so sein. Und der Rest spielt sich so, wie es dran ist. Und zum Thema Wut oder generell Emotionen, das sind ja so, das ist ja so ein Mythos, dass ne, wenn alles check ist, dann nur noch Bliss und alles ruhig und immer rum. Also bin mal so frech zu behaupten, bei keinem. Nur diejenigen, die das präsentieren, zeigen sich nicht in den Situationen vor der Kamera. Weil damit kann man natürlich auch mehr Geld verdienen. Und mehr Leute anziehen. So, ah, guck, wenn du das erreicht hast, dann geht's dir so und so.
Und ist das in der Partnerschaft einfacher geworden? Oder kommt da, ist es ja genauso viel Streit wie früher?
Einfacher durch die 100% Klarheit, dass man nichts in der Hand hat. Rein faktisch, menschlich, ist nicht einfacher. Ist genauso katastrophal wie vorher. Also es ist weiterhin Themen, die immer wieder kurzzeitig mal wütend machen. Aber das Schöne ist, es darf alles sein. Es wird nichts ausgeschlossen. Und es wird auch nicht irgendeine Wut oder irgendwas als negativ behandelt, sondern das heißt einfach, hey, du bist jetzt wütend, okay, komm. Also es ist ein ganz anderer Freiheit, ein ganz anderer Umgang damit. Dass man weiß, ich kann so sein, wie ich bin, und mein Partner kann es auch. Und in Verbindung mit Kindern, die noch dazukommen, oder jetzt wie in unserem Fall mit den eigenen Eltern, die in der Nachbarwohnung wohnen, also die mit umgezogen sind, ist das schon immer wieder eine interessante Geschichte. Und das ist so dieser Gedanke, es müsste dann immer alle schick sein. Ich bringe dann immer gerne das Beispiel von der Natur. Es ist nicht immer Sommer, es ist nicht immer Sonnenschein. Es wird Winter, es wird Herbst. Die Bäume verlieren ihre Blätter. Im nächsten Frühling wachsen die Blätter wieder. Wenn die einen ichhaften Verstand hätten, die würden nie wieder ein Blatt treiben. Ich sage, fällt doch im Herbst wieder ab, warum soll ich das machen? So ist es eben auch mit dem, was hier erlebt wird. Und deswegen für mich heißt es, was heißt für mich, ist das jedes Wort, was hier rauskommt, wenn ich sage, für mich ist es eine Lüge, aber es spricht halt so. Für mich führt es komplett ins Leben. Das ist keine, also so eine Erleuchtung oder wie man es auch immer bezeichnen mag, wo man völlig abgehoben von der Welt irgendwo hockt und nur noch vor sich hin meditiert und mit dem Weltlichen in dem Sinne nichts mehr zu tun hat. Vielleicht mag es einzelne so Bewusstseinsaspekte geben, die da irgendwo im Himalaya hocken oder so, aber so von denen in meinem direkten Umfeld, von denen ich sagen würde, jo, die wissen auch hundertprozentig, dass sie ich sind oder umgekehrt. Da stehen alle voll im Leben mit allem, was dazu. Also auch diese, vor kurzem hat mich eine Dame in so einer WhatsApp-Gruppe gefragt, ja, wie ist denn das? Spielt dann Mitgefühl keine Rolle mehr? Spielen dann Emotionen keine Rolle mehr? Und dann habe ich gesagt, genau das Gegenteil. Es ist das volle Programm. Das ist das volle manisch-depressive. Das heißt, alle menschlichen Gefühle, die gefühlt werden können, werden gefühlt.
Genau so lange. Also ohne Gedanken geht es doch vielleicht ein bisschen schneller weg, oder? Wenn man da jetzt keine Geschichte mitmacht.
Genau. Also es bleibt nur das Reine, das, was jetzt gerade ist, ohne so eine gedankliche, das so gedanklich aufzubauschen und sich dann so, wenn so ein Ich dann so eine Katastrophe draus macht und sagt, oh, was passiert, wenn ich das mache, dann ist das. Diese Sensi-Plapper, das fällt weg. Es ist nur Depression, ist nur ein Wort. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe eine Depression, was ist eine Depression? Kenne ich nicht. Was hast du? Wie geht's dir? Ja, ich bin traurig, antriebslos, komme nicht aus dem Bett, nur so, Sinnlosigkeit. So, und egal, was da noch immer für Gefühle kommen, Sinnlosigkeit ist ein faszinierende Irre. In was für Welten man da abtaucht, wenn die einfach mal sein darf. Eine Wut, eine Traurigkeit, Schamgefühle, was es auch immer ist. So, diese ganze manisch-depressive Bandbreite darf einfach sein. Was klar ist, sie kommt und sie geht. Kann ich was dafür? Nein. Ich kann so tun, als ob, klar. Aber so wie du gesagt hast, meistens kommt es und geht relativ schnell wieder, weil das will keiner weghaben. Wenn ich es weghabe, wenn ich den Widerstand gegen irgendwas da habe, halte ich es nur länger am kochenden Feuer. In dem Moment, wo das kommt und ich sage, okay, bitteschön, bin bereit zu sterben, jetzt, so, wenn man es so nennen will, dann kommt es, macht, was es will und geht wieder. Und lässt das völlig unbetroffen.
Kann das sein, dass manche vorher auch eine Traumatherapie brauchen, bevor die überhaupt so mit den Gefühlen sein können, gerade mit Angst und so, oder?
Ja, kann alles sein. Weil wie viele Milliarden, 7, 8, keine Ahnung, keiner macht die Erfahrung, oder keine zwei Wesen machen die gleichen Erfahrungen. Von daher kann das schon durchaus sein. Und ich gebe den Leuten immer nur so einen Hinweis von wegen, okay, macht das alles, aber habt immer auch den Fokus auf, wer erlebt das alles. Also sonst, man kann bei einer Traumatherapie, kenne eine Menge Leute, die da jahrelang gesessen haben, aber wo grundsätzlich nichts passiert ist, die sich in ihrem, klar, die konnten weinen, konnten ein paar Sachen loslassen, so andere Sachen haben sie erkannt, Zusammenhänge, so eine Sachen, aber das Grundsätzliche, dieses, warum geht man so schlecht mit mir um, ich habe doch niemanden, was sie tun, blieb immer unten drunter, weil es immer dieses Ich an sich als existent annimmt, und deswegen finde ich Traumatherapie ohne Frage, kann man machen, aber gleichzeitig den Fokus bitte auf zumindest erstmal so rein kognitiv, dass man Leuten ja heutzutage durch das von mir wissenschaftliche oder wie auch immer erklären kann, dass dieses Ich erst so mit dem 5., 6., 7. Lebensjahr dazugekommen ist. So, bei jeder ist bei seiner Geburt und bei seinem Tod nicht dabei. Wenn er denkt, er ist der Körper. Der Körper war vorher, irgendwann später kommt dieses Ich. Dann lebt dieses Ich eine Weile mit dem Körper, denkt dieser Körper zu sein. So, dann verschwindet dieses Ich und der Körper liegt aber noch rum. Ne? Bei jeder Beerdigung wird der Körper beerdigt. Also kann ich ein Körperding nicht sein. So, und wenn dieses Kognitive, dieses Verstehende dabei ist, und dann zusätzlich diese Traumatherapie, dann macht es für mich mehr Sinn, als wenn ich nur versuche, daran zu kommen. Der Fokus auf, klar, Gefühle hochholen, alles, was man damit machen kann, Körper fühlen, Wahrnehmung, auch so ein bisschen diese ganzen Konzepte erstmal von wegen Resonanz und Geschichte, von wegen, warum ist mir das passiert, was mir passiert ist und so. Kann man alles machen, aber wenn dieser Fokus auf das andere weg ist, dann wird es das Hamsterrad und dreht sich das im Kreis. Und, also ich kenne höchst traumatisierte Leute, die auch ohne langjährige Therapie diese, man kann ja nicht sagen Erfahrung, aber wir wissen ja, also nennen wir es einfach Erfahrung, die diese Erfahrung gemacht haben und die danach diese ganzen traumatischen Ereignisse anders abgearbeitet haben und auch, so wie wir schon gesagt haben, teilweise viel schneller und viel einfacher. Dass diese Angst davor, oh ja, jetzt muss ich da nochmal rein in diese Gefühle, diese Retraumatisierungsangst, wenn man es so nennen will, ist, oh ja, jetzt muss ich da nochmal durch, gar nicht mehr so auweia ist, weil ja schon klar ist, es spielt sich.
Und klar ist, dass man nicht mehr sterben kann
wahrscheinlich. Richtig, genau. Und dann
aber der Körper stirbt trotzdem irgendwann. Kann es sein, dass der Körper?
Oder verändert der sich nur?
Kann man nennen, wie man will.
Ja, was heißt denn, dass er sterben?
Naja, wenn er tot ist, kann er sich nicht mehr bewegen. Dann kann er nichts mehr essen und das Herz steht still und kann man tot nennen. Ja, Veränderungen.
Naja, und dann innen drin wird er alles so am Ackern und Leben ist. Ich meine, lass den eine Weile liegen. Irgendwann bewegt er das jetzt. Also das ja, verändert das sich schon.
Ja.
Also die Art des Lebens da drin verändert sich. Aber das ist ja für so einen Kopf, der am Anfang denkt, ich bin dieser Körper und ich habe eine Kontrolle und ich muss gucken, dass der möglichst gesund und beweglich bleibt und dass es mir gut geht und so. Das ist natürlich der größte Schritt in die Freiheit, wenn ich erkenne, ich bin das ja nicht. Weil so ein Kopf ist voll von ganz viel falschem Wissen. Das heißt, ich bin das so und wenn ich das bin, dann bin ich meine Gedanken und dieses ganze Theater. Und wenn das sich löst.
Das ist dann die Wahrheit. Oder?
Wahrheit.
Die Wahrheit.
In Wahrheit ist es noch nicht mal Wahrheit. Weil, um es Wahrheit zu nennen, braucht es wieder jemand, der es als Wahrheit erkennt. Und da landen wir dann wieder ganz zum Schluss bei der Stille, wo man sagen kann, es ist überhaupt nichts. Nichts. Nothing. Nichts. No thing. Nothing. Nichts. Es scheint so. Wir werden im Bauen irgendwann eine scheinbare eröffnen. Scheinbar. Genau.
Warum bar? Warum bar?
Na, so als kleines Wortspiel. Da gibt es dann eine Kneipe. Scheinbar.
Also, eine Bar gibt es da tatsächlich mit.
Und da gibt es dann den.
Die Leute müssen Scheine bar geben, damit sie
auch das
erscheinen dürfen.
Auch das, genau. Ja, so ein kleines Wortspiel. Na, wenn das heißt, willkommen in der Scheinbar, was willst du trinken? Ja, was darf ich dir anbieten? Food Whisky, Corona Extra Cocktail.
Von Karl Renz habe ich mal gehört, die Bar-Meditation.
Die Bar-Meditation?
Ja, ist man ganz schnell weg.
Ach so, ja. Ja, das geht gut. Das geht gut, ja.
Und man wird wieder wach.
Genau.
Wahrscheinlich.
Genau. Ja, stimmt. Ja. Naja, das sind so die Wortspiele, die.
Ja,
warum auch immer. Ja, da so ein Faible für und
genau.
Es passt. Scheinbar. Cocktailbar. Willkommen in der Scheinbar. Was darf ich dir anbieten? Willst du einen klaren? Ne? Naja. Ja. Schön.
Ja, was sind so momentan deine Angebote? Also.
Ja, momentan ist das alles noch ein bisschen unter unter diesem Corona-Deckmantel auch so ein bisschen noch, aber auch geschuldet der Situation da in Bad Belzig, in Braun, wo wir jetzt sind, dass wir mit den Räumlichkeiten noch nicht so weit sind. Also Einzelgespräche finden statt ab September, fangen Satsangabende an und für Oktober und Dezember haben wir jeweils so eine Retreat-Woche geplant und mal gucken, ob es klappt. nebenbei.
Machst du alleine oder
jo,
weil du sagst, wir haben geplant.
Also mit
die Planung macht er zusammen.
Die machen wir zusammen. Und wir gucken, dass wir teilweise, je nachdem, wie sich das gerade so ergibt, eventuell auch die Pferde mit einbeziehen von Tina, von meiner Partnerin. Das ist dann immer so eine Mischung, weißt du, man so sagt, rein theoretisch, das ist dann so schöner Träumen. Wir fangen bei schöner Träumen an und enden dann bei Aufwachen. So ein Pferd kann man super dafür nutzen, für so nach dem Motto, ich denke, ich habe keine Angst. Hol mal ein Pferd vom Feld. Plötzlich merkst du, wenn dann 500 Kilo Pferd auf einen Lauf zukommen, oh, ist ja doch Angst da. So mit Führungskräften oder so, die dann denken, sie führen, keine Ahnung, ganze Abteilungen, ganze Firmen und sie kriegen alles hin. Plötzlich stehen die vor so einem Pferd und dann ist alles anders. Also von daher sage ich, wir machen das, weil wir gucken, wie wir die Pferde mit einbeziehen, ohne das aber zu so einem Selbsterfahrungsworkshop werden zu lassen. Also der Fokus ist ganz klar auf, wer bin ich? Und dann gucken wir so, wo kann man die Leute abholen? Und deswegen sage ich wir, weil wir da eben zusammen die ganzen Räume beleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man ja gucken, dass das alles miteinander passt. Aber in den meisten Fällen bin ich dann doch mit den Menschen zumindest so die One-Menschen.
Irgendwie so. Satsang findet auch statt.
Ja.
Mit Fragen und Antworten und genau. Stille.
Also mit möglichst wenig tun, weil lenkt wieder ab und gaukelt wieder vor, man könnte was machen. Aber aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung, ich würde sagen, das war mal so eine ganz intuitive Mischung, wo man merkt, dass das Gespräch führt zu so einer, ich will noch nicht mal sagen Meditation, aber zu so einer Wahrnehmungsübung, zu so einer kurzen, mach mal die Augen zu, fühle und so eine Sache. Aber der Fokus liegt schon auf Stille und Worten und gucken, was machen die Worte. Und dann so ein Frage-Antwort-Set. Im relativ kleinen Rahmen. Ich mag so eine Massenbespaßung nicht. Also ich sag mal so 6-8 Leute. Und bei den Retreat-Wochen wird es ähnlich sein. Also wir gucken auch, dass wir die Unterkünfte mit anbieten können. Da sind wir gerade mit, sagen wir mal, Nachbarn noch in Verhandlungen, die da auch schon so Räume vermieten und so, dass das alles möglichst lange und intensiv zusammen ist. Also nicht so wie bei anderen. Das heißt, es gibt, keine Ahnung, 3 Satsang-Termine am Tag und zwischendurch soll jeder in Stille sehen, wie er seine Zeit verbringt. Sondern bei uns heißt es, wir sind die ganze Zeit zusammen, als Angebot. Wer will, wer nicht will, kann auch gerne irgendwo den Hohen Fleming da erkunden. Aber das Angebot an sich ist, wir machen alle zusammen. Wir kochen zusammen, essen zusammen, waschen zusammen ab. Und alles unter der Überschrift, hier bin ich. Weil da ist dann so, ne, der wäscht mehr ab und der hat den Teller nicht weggeräumt und da kommen dann so die ganzen menschlichen Schichten gleich wieder hoch, die man dann zum Anlass nehmen kann und sagen, guck mal, wer regt sich jetzt eigentlich auf? So. Und da, glaube ich, sind wir so ein bisschen anders als andere. Und der Rest müssen wir gucken. Also das wird demnächst hoffentlich auch wieder auf der Internetseite aktualisiert werden, bei Facebook. Also ich denke mal, das, was sein soll, wird man finden.
Belzig ist eben nicht weit von Berlin und
genau,
wahrscheinlich
sind so
gut zu erreichen.
90 Kilometer, 100 Kilometer, sagen wir mal, von Stadtmitte aus und direkt Bad Belzig Bahnhof. Also man fährt mit dem Regionalzug, ich glaube, eine Stunde. Diejenigen, die mit dem Auto zu mir kommen, fahren auch eine Stunde. Also diejenigen, die mit der Bahn kommen, die holen wir ab, dann machen wir einen Bahnhofshuttle, bringen die wieder hin und wieder zurück. Also das macht sich ganz gut. Und ist auch immer noch überschaubar von den Wegen. Und wir hatten jetzt schon wirklich Leute aus München, Thüringen, überall. Also eigentlich gut zu erreichen, direkt an der A9, so zwischen A9 und A2, passt schon.
Ich habe eine Erinnerung an Belzig, dass da früher gab es da eine Kommune irgendwie. Gibt es die noch? Oder?
Das gibt es, sogenannte ZEGG. ZEGG. Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Und das ist so ein bisschen der, also daher kennen viele den Hohen Fleming und auch Bad Belzig, weil die direkt da angesiedelt sind. Und da ist eine Menge in der Gegend, ist eine Menge los. Also so was spirituelle, autarke, selbstversorgende Geschichten angeht, auch so alternative Sichtweisen, wie kann man leben und so. Das ist eine Menge, von daher fühle ich mich da sehr wohl. Also so, dass mich hat irgendwann jemand gefragt, was ich vom, ob wir mit dem Zeck was zu tun haben. Und ich sage, nee, haben wir nicht. Weil, und warum nicht? Na, habe ich gesagt, wir experimentieren nicht mehr. Und in dem Moment nicht verstehen, aber das war dann so ein Einstieg für ein relativ langes Gespräch, wo zum Schluss auch, naja, in Kontakt hängen geblieben ist, die jetzt auch zum Satz ankommen wollen. Weil man muss nicht mehr experimentieren. Das ist das Thema, was wir jetzt hatten, mit Freiheit, mit Leichtigkeit, mit. Es passiert so, wie es passieren soll. Und alles andere ist ein bisschen verkrampft. Aber gut, es muss dann verkrampft sein, weil es läuft ja immer noch klar. Und was mir wohl auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, anscheinend so eine kleine Revoluzzer, so eine Rolle in mir habe, dass ich so, aber vielleicht geht es allen Satsang, Weisheits-, Wahrheitslehrern, wie man sie auch immer bezeichnen will, so, dass sie ja immer jedem Ich ihr Spielzeug nehmen. Das heißt, dem Schamanen wird seine Rasse, seine Trommel genommen. Paradoxerweise baue ich auch immer noch Trommeln für, das, für Leute, die das machen wollen. Und egal wer kommt, es wird ja eigentlich immer klar gemacht, egal womit du dich beschäftigst, es ist nur ein Aufschub. Ne? Dann steht der Weg, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige. Und was ich bis jetzt gemerkt habe, dass in diesen spirituellen Gemeinschaften verstanden wurde, von mir aus mit gewaltfreier Kommunikation und so weiter, dass man immer sanft und ruhig und nett sein muss. Und dass ja alles oberflächliche Sehen ganz spirituelle, nette Runden sind. Aber wenn man da irgendwo nur ein bisschen tiefer einsteigt oder einen Menschen ein bisschen genauer wahrnimmt, merkt man immer, dass latent unten drunter ganz viel Aggression ist. Und da bin ich schon mit einigen da so ein bisschen zusammengerasselt, beziehungsweise hatten wir schon Diskussionen darüber, dass, das, so wie wir vorhin gesprochen haben, das Leben muss nicht immer schick sein, das muss nicht immer harmonisch sein. Und innen drin, dieser Ich-Gedanke, der ist immer verbunden mit den übelsten Gefühlen. Und die sind manchmal sehr präsent. Und da wird dieses so, wir sind jetzt eine Gemeinschaft und wir haben das gefunden und damit wird dieses Ich nicht mehr angetastet. Das bleibt dann. So, wir, uns geht's jetzt allen einigermaßen gut. Und mit diesem einigermaßen gut wollen wir es bewenden lassen. Wir machen zwar und entwickeln und planen und machen hier und da, aber so dieser Step noch eine Nummer tiefer in dieses Wer oder was bin ich, der, naja, wird eben manchmal nicht so angenommen, aber irgendwie hat mich das Leben ja in die Ecke geführt und wer weiß warum.
Hast du sonst noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Bauhaus hat noch eine Weile offen, ich brauche noch ein paar Schrauben, also von daher, die ein oder andere Schraube ist noch locker. Nee, an sich von meiner Seite aus alles schick.
Ja.
Schicksal sozusagen, alles schick.
Ja. Okay, ja, vielen Dank für das Interview.
Ja, schön. Danke. Schön, ich finde es sehr, sehr lebendig, finde ich gut. Ja.